Wir kommen zu der Schriftlesung und die Schriftlesung ist auch unser heutiger Predigttext. Und ich lese uns das Kapitel 39 im Buch Genesis, Kapitel 39. Dies ist das Wort des Herrn. Genesis, Kapitel 39, Abvers 1. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden, und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seine Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, »Lege dich zu mir.« Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, »Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen?« Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, »Lege dich zu mir.« Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen, »Seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen. Ich aber habe aus Leibeskräften geschrien.« Als sie nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach, »Der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, »So und so hat mir dein Knecht getan«, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Dies ist das Wort des Herrn. Lass uns noch kurz still werden und ich möchte um den Segen des Herrn bitten, bevor wir uns den Text genauer anschauen. O heiliger Vater, wir sind alle so vertraut mit dieser Geschichte. Doch gibt es so viel für uns zu lernen aus diesem Kapitel. Und Herr, wir bitten, dass du unsere Augen öffnest, zu sehen und zu hören, was wir vielleicht noch nicht begriffen haben. Und lass uns der Sünde fliehen. O Herr, hilf du mir auch in Klarheit zu reden. Und ich bitte dich, Vater, sprich du nicht nur zu unseren Ohren, sondern zu unseren Herzen, dass wir immer mehr verändert werden. Das bitten wir im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kehren zurück zu Josef und sehen, wie die Ereignisse in seinem Leben weitergehen, nachdem wir Juda etwas angeschaut haben. Und wenn du dich daran erinnerst, an das Kapitel zuvor und dieses Kapitel liest, dann ist es interessant zu sehen, dass fast beide Kapitel, Genesis 38 und 39, fast gleich beginnen. Mit einem kleinen oder auch großen Unterschied. Du erinnerst dich, in Kapitel 38, da geht Juda hinab nach Kanaan. Hier lesen wir, dass Josef, er wird hinabgebracht. Juda, er verlässt ganz bewusst seine Brüder. Er tut es selbst und bewusst. Josef dagegen, er wird von seinen Brüdern verkauft. Und er findet sich in einer Situation wieder, in der er nicht sein wollte. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ihr Lieben, wenn wir uns bewusst in gefährliche Situationen begeben, wie Juda. Oder wenn wir uns in gefährlichen Situationen wiederfinden, in denen wir eigentlich gar nicht sein wollten, wie Josef. Und du siehst diesen Kontrast von Anfang an dargestellt. Bei Juda sehen wir, wie er eine Sünde nach der anderen begeht und auch ihn einholt, bis der Herr ihn aus Gnaden zerbricht. Bei Josef dagegen lesen wir von Anfang an, dass der Herr mit ihm ist. Josef wird hinabgebracht und als Sklave verkauft. Und Vers 2 sagt uns, der Herr ist mit Josef. Gott ist mit Josef. Und wenn wir uns vor Augen halten und wir haben dieses Kapitel gelesen, dann lässt sich schon die Frage stellen, wenn wir seine Umstände, seine Situation anschauen und wenn wir nur das betrachten, dann könnten wir sagen, in welcher Hinsicht ist Gott mit Josef in der Situation? Wir können es sogar im Kontrast zu Juda halten. Juda, er hat zumindest frei gelebt, nicht wahr? Josef, er ist ein Sklave. Und doch heißt es, der Herr ist mit Josef und nicht mit Juda. Was bedeutet es, wenn es heißt, der Herr ist mit Josef? Oder was bedeutet es, wenn wir manchmal zueinander sagen, der Herr sei mit dir? Oder wenn wir selbst zu Beginn des Gottesdienstes ins Gebet gehen oder auch zu Hause ins Gebet gehen und den Herrn ganz gezielt darum bitten, Herr, sei du mit mir. Sei du mit mir. Was bedeutet es, gesegnet zu sein, wenn wir um die Gegenwart Gottes beten? Josef erfindet sich mit 17 Jahren auf dem Sklavenmarkt wieder. Und ich weiß nicht, wie viele von uns hier sagen würden, Gottes Segen ist auf ihm. Und doch wiederholt es unser Text in Vers 2, Vers 3, Vers 5 und es schließt mit Vers 23 und wiederholt, der Herr ist mit ihm. Und ihr Lieben, wir müssen uns vor Augen halten, was das bedeutet. Und wir können nicht den Segen Gottes allein an unseren äußeren Umständen beurteilen. Wenn es heißt, der Herr ist mit ihm, dann spricht es von der Nähe Gottes. Es spricht von seiner Nähe in seinem Bund. Es spricht von der Nähe des Evangeliums. Gott hat ein besonderes Augenmerk auf sein Volk und er ist mit ihnen in der Zeit ihrer Not. Er ist ihnen nahe. Jeder von uns hat sicherlich schon mal gebetet, Herr, sei jetzt mit uns. Und wir beten um Gottes Gegenwart. Wir zweifeln nicht an der Allgegenwärtigkeit Gottes. Wir wissen, Gott ist allgegenwärtig. Nein, wir bitten um die Gegenwart Gottes, um seine Nähe im Evangelium, in seinem Bund, um sein Wohlgefallen auf uns in unserer Anbetung. Und Gottes Wohlgefallen und sein Segen sind auf Josef, obwohl die Umstände überhaupt nicht so aussehen. Gottes Angesicht leuchtet über ihn. Gott ist mit ihm als sein Bundesgott. Und du siehst, wie Gottes Vorsehen alles auf eine Art und Weise lenkt, dass unser Denken übersteigt. Schau, ist es ein Zufall, dass Josef von seinen Brüdern gehasst und verkauft wurde? Ist es ein Zufall, dass die Ismaeliten genau an diesem Tag an der Zisterne vorbeiziehen und ihn kaufen? Ist es ein Zufall, dass Josef als Sklave auf der Plattform steht und Potiphar ganz genau an diesem Tag dort vorüberzieht und Josef sieht und Josef kauft? Es gibt keine Zufälle. Unser Gott verfolgt Größeres und Herrlicheres, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und das beinhaltet auch die Situation, die für uns manchmal so schmerzhaft sein können. Nimm Josef als Beispiel. Wer von uns kann es sich vorstellen, was es bedeutet, als Sklave auf einer Plattform zu stehen? Still neben den anderen Sklaven zu stehen, zu schweigen, sonst erwarten einen Schläge, Käufer laufen auf einen vorbei, an einem vorbei, sie öffnen den Mund von einem, schauen in die Zähne, ob sie gut sind. Sie fassen einen an die Arme. Sie behandeln ihn wie ein Stück Fleisch, wie ein Objekt, wie ein Tier, das zum Verkauf angeboten wird. Und Potiphar, er ist dort, er ist ein reicher Mann. Er ist die ausführende Kraft des Pharaos, der Oberste der Leibwache. Er ist ein gefährlicher Mann. Er hat Macht. Er ist der Mann, der gerufen wird, wenn Dinge erledigt werden müssen. Und er ist es, der Josef kauft. Und das führt uns zu dem ersten Punkt, das Angebot der Sünde. Josef, er ist nun ein Sklave bei Potiphar und wird in sein Haus geführt. Und du kannst dir vorstellen, er selbst als junger Mann, er ist auf dem Land aufgewachsen, er ist ein Hirte und er wird in das große Haus Potiphars geführt. Und wie muss er gestaunt haben, als er dieses Haus sieht? Potiphar reich und wohlhabend und Josef wird in dieses Haus geführt, der Eingang mit Sphinx überwacht oder bewacht. Er sieht den Marmorboden, der so glänzt, so die großen Zimmer und diese Vorhänge. Er sieht die Schönheit des Hauses und er wird dankbar sein. Er wird dankbar sein. Warum? Nun, als Sklave hast du eigentlich nur zwei Optionen. Entweder bist du ein Feldsklave oder du bist ein Haussklave. Und wenn du ein Feldsklave bist, arbeitest du draußen und wirst nicht gut behandelt, wirst auch nicht gut versorgt. Du arbeitest eigentlich, bis du tot umfällst und nicht mehr kannst. Und das ist dein Leben. Als Haussklave sieht dein Leben etwas anders aus. Du hast Kleidung, du hast gutes Essen, du siehst gepflegt aus, du bist im Haus und tust, was man dir dort sagt. Und Gott ist mit Josef und er wird ein Haussklave. Und das ist nicht alles. Gott segnet alles, was Josef tut. Alles, was er anfasst, ist gesegnet. Und Potiphar, er selbst, der Hausherr, merkt, dass sein Haus so gepflegt ist wie nie zuvor. Der Boden glänzt wie nie zuvor. Das Feld, sein Tier, sein Hab und Gut steigt und er wird irgendwie reicher. Sein Bankkonto ist ausgeglichen. Er merkt, dass der Segen durch diesen jungen Sklaven, durch Josef, in sein Haus gekommen ist. Potiphas Name bedeutet in Ägypten, der dem Ra gegeben hat. Und doch ist der ganze Text, der ganze Abschnitt, der deutlich macht, dass nicht Ra, sondern Gott es ist, der all das gibt und das Haus segnet. Und Potiphar selbst setzt diese Verknüpfung und verbindet all die Segnungen mit Josef. Und so ist Josef im Haus Potiphars und Gott ist mit in ihm allem. Und dann liest du Vers 6 und es führt uns so zu einem gewissen Übergang. Es endet, der Vers 6 endet mit dem Hinweis, dass Josef ein schöner Mann ist. Und nicht nur das, er ist auch von guter Gestalt. Er ist der Sohn Rahels. Und das heißt, wir sehen hier etwas von den Genen, die weitergegeben wurden. Josef ist groß, er ist schön, er ist kräftig. Er ist ein junger Mann und ein attraktiver Mann, intelligent. Er ist vertrauenswürdig und er ist ein fähiger Mann. Eine gefährliche Kombination, nicht wahr? Und diese Kombination in dieser Situation ist wirklich gefährlich. Denn Vers 7 sagt uns, dass Josef die Aufmerksamkeit der Frau, seines Herrn, auf sich zieht. Und es wird gefährlich für ihn. Ihr Lieben, gutes Aussehen ist nicht immer ein Segen. Gutes Aussehen ist nicht immer ein Segen. Josef ist eine in so unglaublich große Versuchung gekommen. Klage niemals, wenn du durchschnittlich aussiehst. Danke Gott vielmehr dafür. Du wirst vor Versuchungen bewahrt, bei denen viel zu viele gefallen sind. Es ist die Gnade Gottes. Und das unterschätzen wir gerne, das unterschätzen wir wirklich. Die Versuchung, der Josef begegnet, ist eine unfassbar große Versuchung. Es ist ein absolutes Wunder, dass Josef hier widersteht. Gott ist mit ihm. Und Matthew Henry, der Kommentator, Puritaner, sagt, dieses Wunder ist nicht ein geringeres Wunder zu Sadrach, Messach und Abednego, die in den Feuerofen geworfen worden sind, der 7-mal heißer gemacht wurde für sie. Und sie haben überlebt. Und diese Versuchung, der Josef hier begegnet, ist nicht geringer. Dass er überhaupt standhalten kann, ist kein kleineres Wunder. Und lass uns kurz vor Augen halten, was macht diese Versuchung so groß? Was macht sie so groß? Erstens, Potiphas Frau. Nun, sie hat eine hohe Stellung, nicht wahr? Sie ist die Frau seines Herrn. Sie ist diejenige, die die Karriere von Josef positiv beschleunigen kann. Sie kann ihn noch größer machen. Sie ist diejenige, die seine Zeit im Haus noch angenehmer machen kann. Aber sie ist auch diejenige, die ihn komplett zugrunde richten kann. Die Frau Potiphas hat diese Macht. Und du kannst dir vorstellen, was das für Josef bedeutet. Was für ihn als Mann in diesem Haus bedeutet und für ihn auf dem Spiel steht. Entweder gehorcht er der Frau und es wird menschlich gesehen ihm noch besser gehen, oder aber er tut es nicht und er verliert wörtlich alles. Der zweite Grund ist, dass Potiphas Frau eine schöne Frau ist. Sie ist eine schöne Frau. Du kannst davon ausgehen, dass ein so angesehener Mann wie Potiphar sich eine schöne Frau raussucht. Sie ist attraktiv, sie sieht gut aus. Er nimmt sich eine Frau, die seinem Status und seinem Wohlstand entspricht. Und Josef ist ein junger Mann, er ist gut aussehend und seien wir ehrlich, er ist keine Maschine, er ist ein Mensch, nicht wahr? Und Menschen haben Gefühle. Und er sieht diese schöne Frau. Und er hat sicherlich Gefühle. Und das ist völlig normal, auch bei einer Frau oder bei einem Mann. Gefühle an sich sind nicht sündhaft. Und halte dir vor Augen, Josef ist allein, all die Zeit, all die Jahre. Seine Familie ist nicht bei ihm. Und du kannst dir vorstellen, dass er sich manchmal einsam fühlt und hier ist eine schöne Frau. Und dann kommt hinzu, sie ist ihm auch noch zugeneigt. Und sie lässt es ihn wissen. Sie hat keine Hemmungen, es zu sagen. Sie geht zu ihm und sagt, lege dich zu mir, Josef. Lass dich uns gegenseitig trösten. Du bist einsam. Ich bin auch oft einsam. Potiphar ist ein so beschäftigter Mann. Du siehst die Gefahr, in der Josef sich befindet, nicht wahr? Und dann haben wir hier noch einen dritten Punkt, der die Versuchung so groß macht. Es ist eine Versuchung, der Josef Tag für Tag begegnen muss. Es ist nicht eine Versuchung, die nur einmal passiert, er widersteht und damit hat sich die Situation gelegt. Jeden Tag aufs Neue wiederholt sich die Situation. Anfangs hat sie es vielleicht vorsichtiger gemacht. Sie ruft, Josef, Josef, komm mal her, ich brauche deine Hilfe. Du bist aber ein starker junger Mann. Josef, kannst du das bitte für mich tragen? Das ist zu schwer für mich. Josef, kannst du das mal halten? Josef, lass uns doch einfach in dem Garten spazieren gehen und uns einfach unterhalten. Josef, komm mal her, kannst du das Kleid hinten zumachen? Ich komme da nicht dran. Und Josef, ihm begegnet diese Situation jeden Tag. Wir können davon ausgehen, dass es immer schlimmer oder sie dreister wird. Und die wenigsten Männer, die wenigsten könnten so einer Versuchung widerstehen, der Josef Tag für Tag begegnen muss. Und vergiss nicht, in all dem, Josef ist ein Sklave. Er ist ein Sklave, ein Knecht im Haus Potiphars. Er wurde dazu trainiert, zu gehorchen. Er ist derjenige, der Befehle annimmt und sie ausführt. Und er stellt keine Fragen. Er widerspricht nicht. Und er tut, was ihm gesagt wird. Er ist der Sklave und seine Herrin sagt zu ihm, lege dich zu mir. Aber Josef gehorcht nicht. Warum? Weil er nicht ein Sklave der Sünde ist. Er ist nicht ein Sklave, ein Knecht der Sünde, weil Christus ihn befreit hat und er nicht unter der Herrschaft der Sünde ist. Josef, er widersteht und er gehorcht nicht. Und das führt uns zum zweiten Punkt, diese Furcht Gottes in Josef. Schau, Josef, er sieht, was sie tut, und er lässt sich nicht drauf ein. Er versteht die Gefahr der Situation und schau, was er sagt. Schau seine Gründe, die er anführt. Und der erste ist, mein Herr vertraut mir und ich werde ihn nicht betrügen. Josef, er erklärt seiner Herrin, dass er das Vertrauen Potiphars nicht missbrauchen wird. Stell dir vor, du bist in dieser Situation oder hast eine ähnliche Situation, wo dein Chef weg ist oder du allein bist. Wie viele würden sagen, er wird es niemals erfahren, er ist nicht da. Josefs Argument ist genau das Gegenteil. Er sagt, meine Freiheit von Überwachung führt mich genau dahin, nicht zu sündigen. Wie wichtig ist es für uns, ihr Lieben, egal in welcher Situation wir sind, egal wo wir uns befinden, wenn wir denken, uns sieht niemand, genau das muss der Grund sein, unser Bestes zu geben, uns vor Sünde zu bewahren. Josef erführt einen zweiten Grund an. Er sagt, du bist die Frau Potiphas. Schau, Potiphar, er vertraut Josef. Vers 4 sagt uns, Potiphar gibt alles in seine Hand. Josef, er ist der Aufseher über das ganze Haus und auch über das Feld. Potiphar überlässt ihm alles. Er kümmert sich um nichts mehr, außer das, was er isst, entscheidet er selbst. Josef hat alles, nur eines ist ihm verwehrt. Erinnerst du dich, was Gott zu Adam sagt? Genesis 2, 16 bis 17. Von jedem Garten, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht nehmen. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Alles ist ihm gegeben, nur eines ist ihm versagt worden. Und was ist die Aussage im Garten Eden? Das ist nicht fair. Und der Mensch will genau das, was ihm verwehrt ist. Bei Josef ist es genau umgekehrt. Er sieht all den Segen, den er hat. Und genau das ist der Grund, dieses eine, was ihm verwehrt ist, nicht zu wollen. Das ist interessant, nicht wahr? Im Garten Eden hörst du diese unausgesprochene Anklage gegen Gott. Du hältst mir etwas vor oder enthältst mir etwas. Bei Josef lautet das unausgesprochene Bekenntnis, nichts hat mir mein Herr vorenthalten, außer dich. Und das klingt sehr ähnlich, nicht wahr? Und doch hörst du in diesen Aussagen zwei entgegengesetzte Herzen. Der Mensch im Garten sieht ein Verbot und er vergisst die 1000 Gaben, mit denen Gott ihn beschenkt und segnet, ihn in Fülle übergießt. Und Josef, er sieht 1000 Gaben und lässt das eine Verbot unangetastet. Es interessiert ihn nicht. Woran erkennst du die Haltung deines Herzens? Daran, was dir fehlt? Oder daran, wofür du Gott dankst? Ein undankbares Herz macht Gott klein und das Verbot groß. Treue dagegen wächst, wo Gottes Gaben höher gewichtet werden als unerfüllte Wünsche. Und schau, Josef, er verliert nichts, indem er verzichtet. Und es klingt komisch, weil er eigentlich alles verliert, nicht wahr? Wenn wir auf die Situation rein menschlich schauen. Äußerlich verliert Josef seine Stellung, seine Sicherheit, seinen Ruf, seine Freiheit. Aber er verliert nichts innerhalb des Bundes. Er verliert nicht Gottes Gegenwart. Er verliert nicht sein reines Gewissen vor Gott. Er verliert nicht den Segen Gottes. Er verliert nichts von dem, was wirklich zählt. Und ihr Lieben, der Gläubige, wir als Kinder Gottes, wir können menschlich gesehen alles verlieren. Aber wir verlieren nicht, solange nur Gott mit uns ist. Solange nur unser himmlischer Vater uns nahe ist. Und der dritte Grund, den Josef anführt. Er sagt, es ist Sünde gegen Gott. Und deshalb will er davon nichts wissen. Es ist Sünde gegen Gott. Er sagt, es ist eine große Bosheit, sagt die Elberfelder Übersetzung, die Schlachter sagt Missetat, eine große Bosheit, eine so große Missetat. Und das ist ein so wichtiger Vers für uns alle, vor allem die Jüngeren unter uns zu lernen. Lerne diesen Vers auswendig. Wie sollte ich eine so große Bosheit begehen und gegen meinen Gott sündigen? Ach, es ist nur etwas Vergnügen. Nein, Josef sagt, es ist eine große Bosheit. Es ist nur ein Augenblick. Das spielt keine Rolle. Es ist eine große Bosheit. Ich kann sagen, es ist ein kleiner Fehler und wir sind hineingefallen. Es ist kein kleiner Fehler. Es ist eine große Bosheit gegen den Herrn. Schau, als die Situation eskaliert, da flieht Josef. Und er flieht nicht als Angsthase. Das hat absolut nichts mit Angsthase sein zu tun. So wird es oft unter Freunden dargestellt. Nein, Josef, er flieht als ein weiser, treuer, starker Mann. Ein aufrichtiger Mann. Und Josef erhält diesen Horror dieser großen Bosheit der Frau Potiphas vor Augen. Und dieser Horror ist in seinem Verständnis und in seinem Gewissen so eingebrannt. Und er sagt es ihr, das ist eine große Bosheit. Und wenn Josef das damals sagen konnte, wie viel mehr wir heute, Lieben, wie viel mehr wir, die wir ein Verständnis des Evangeliums haben, was Josef damals noch nicht hatte. Heute haben wir die Offenbarung von unserem Herrn Jesus Christus. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass der Herr selbst ins Fleisch, im Fleisch gekommen ist, auf diese Erde, wie gut er ist, wie freundlich der Herr gegen uns ist, wie viel uns der Herr in dem Evangelium seiner Gnade gegeben hat. Du siehst, was Christus getan hat, wenn du die Bosheit der Sünde am Kreuz hängen siehst. Christus für uns. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns hingegeben. Siehst du, wie weit der Herr gegangen ist, um uns Gutes zu tun? Er ist so gut, so freundlich, so gütig und er hat uns von der Dunkelheit der Sünde gerettet. Das ist unser Herr. Er ist in den Abgrund der Sünde gegangen, hat den Staub dieser Welt ist er hinabgekommen. Und er hat um unseretwillen den Tod geschmeckt und er hat den Tod besiegt und uns befreit. Er hat uns gesucht. Er hat uns auf seine Schulter genommen. Er hat uns getragen. Er hat uns in sein Haus gebracht, damit wir unter seinem Wort, unter den Sakramenten und der Gemeinschaft seines Volkes leben. Siehst du, wie gut der Herr ist, wie gütig, wie gnädig. Wie viel mehr müssen wir heute im Vergleich damals zu Josef, wie viel mehr müssen wir die Sünde an der Gurgel greifen und sagen, wie sollte ich diese große Bosheit begehen und gegen den Herrn, meinen Gott, sündigen, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, der für mich am Kreuz starb. Und allein der Gedanke, er wird zum Horror, wenn sie auf den sehen, den sie durchstochen haben und sie werden Sünde nicht weiter dulden. Wie sollte ich gegen Gott sündigen? Ihr Lieben, wie sehr müssen wir diese Wahrheit des Evangeliums uns vor Augen halten. Egal, ob wir allein sind oder mit anderen. Es ist keine Frage von, es sieht keiner oder es ist ja nur ganz kurz, ich bin allein, ich fühle mich einsam. Es ist eine abscheuliche Sünde vor unserem heiligen Gott, der so gütig und gnädig ist und sich so tief herabgelassen hat für uns. Und es führt uns zum dritten Punkt. Potiphas Frau, sie sieht, dass Josef treu ist und er von all dem, lege dich zu mir, nichts wissen will. Und schau, was passiert. Sie ergreift jetzt die Situation. Sie ist noch dreister, sie überrascht Josef. Endlich findet sie ihn im Haus allein. Das Haus ist leer, Josef ist allein im Zimmer bei seiner Arbeit und sie kommt in das Zimmer und fordert ihn auf, liege bei mir. Und Josef, er erkennt die Gefahr und er hat nur eine Chance und er weiß es. Er weiß es, er hat nur eine Chance. Er muss fliehen, solange die Tür offen ist und er flieht. Er muss fliehen, bevor die Versuchung zu groß wird und er flieht, koste es, was es wolle. Er flieht und er darf nicht warten, er darf nicht zögern, er muss handeln und zwar schnell. Bevor es zu spät ist, bevor die Tür geschlossen ist. Und ihr Lieben, gerade für junge Paare, die oft in dieser großen Gefahr stehen, wenn sie allein sind. Und das ist genau dieser Abschnitt, das ist genau der Punkt in diesem Abschnitt. Du kannst nicht allein sein und dieser Sünde widerstehen. Das funktioniert nicht. Wenn du sagst, wir schaffen das, lass uns allein sein, dann hast du schon verloren. Du kannst es nicht, wenn Gott nicht Gnade gibt. Hosea sagt, so wie der Wein deinen Verstand wegnimmt, genauso auch dieses Verlangen. Wenn du betrunken bist, bist du nicht mehr bei Sinnen und du hast verloren. Und diese Sünde tut genau das Gleiche. Josef, er hat nur eine Chance, durch diese Tür zu fliehen. Sie greift ihn am Gewand und er flieht. Sie soll sein Gewand haben, aber nicht die Reinheit seines Gewissens. Und Josef flieht und das Verlangen dieser Frau wendet sich zum Hass und zur Feindschaft gegen Josef. Der Dichter William Congreve sagt, kein Himmel tobt wie Liebe, die zu Hass verkehrt. Keine Hölle wütet wie verschmähte Weiblichkeit. Der Hohn und Spott einer Frau gleicht dem Feuer der Hölle. Und das siehst du hier nur zu deutlich. Sie wendet sich nun gegen ihn. Sie spaltet das Haus mit ihren Lügen. Sie klagt den Hebräer an, was eine rassistische Bezeichnung ist. Dieser Hebräer, sie beschuldigt ihn. Ein Hebräer wurde über uns Ägypter gesetzt. Schau, was mein Herr getan hat. Ein hebräischer Knecht wurde zum Herrn im Haus Potiphas. Sie verhöhnt ihn, sie spottet ihn und all diese Sticheleien im Text und der Spott, wie sie ihn verleugnet und anschwärzt. Und die Zeit fehlt uns, aber beachte den Kontrast hier. Auch zu dem, was wir schon zuvor gelesen haben in Kapitel 38. Schau, die Frau Potiphas, sie hält das Gewand Josefs dem Potiphar vor. Und denk an das Kapitel zuvor zurück. Du erinnerst dich, als Tamar den Ausweis, die Versichertennummer, die Kreditkarte Juda vorhält. Dadurch, wodurch er ganz genau identifiziert werden konnte. Und beide Frauen rechtfertigen sich. In der einen Situation ist es wahr, in der anderen eine Lüge. Beide Frauen haben Beweise und sie legen sie vor, nicht wahr? Tamar sagt die Wahrheit. Potiphas Frau lügt durch und durch. Was für ein Schmerz muss das für Josef sein? Der Unschuldige wird beschuldigt, er sitzt im Gefängnis und denkt, Potiphar denkt, ich bin schuldig und dabei habe ich nichts getan. Ich bin ihm sogar treu geblieben, selbst in dieser Situation. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis und Potiphar denkt, ich bin schuldig. Was für ein Schmerz muss das im Herzen Josef sein, der so aufrichtig, so treu war in all der Zeit. Und er weiß, Potiphar denkt, ich bin derjenige, der dies getan hat. Das ist nicht wahr. Unschuldig angeklagt zu werden, ist ein schrecklicher Schmerz. Und ihr Lieben, wie vorsichtig müssen wir sein, wenn wir Situationen beurteilen oder uns ein Urteil über andere erlauben. Es mag alles offensichtlich sein, die Beweislage mag klar sein und doch können wir völlig falsch liegen. Und du siehst im Vers 19, dass Potiphars Zorn entbrennt. Und das ist so interessant und ich glaube, Mose hat es hier bewusst verheimlicht, das ist der heilige Autor. Uns wird nicht gesagt, gegen wen. Gegen wen ist Potiphar zornig? Die Frage bleibt offen. Und vielleicht kennt Potiphar seine Frau. Und schau, halte dir vor Augen, Josef, er wird nicht hingerichtet. Was eigentlich in der Situation zu erwarten wäre, er ist ein Sklave. Und bei einer solchen Anschuldigung, ein Sklave hat keine Rechte. Nein, er wird dagegen in den Kerker geworfen, wo die Gefangenen des Königs aufbewahrt werden oder gefangen gehalten werden. Du siehst, hier ist mehr vorhanden, als wir wissen. Aber lass mich mit diesem Hinweis schließen. Und ich hoffe, wir sehen das immer deutlicher, wie Josef, was für ein Mann Josef ist. Und wie Josef zu Christus hinweist, nicht wahr? Er ist wirklich ein Typus für Christus. Schau, unser Herr, er wurde falsch angeklagt. Falsche Zeugen sind aufgetreten und der Herr Jesus Christus wurde wie Josef beschuldigt, fälschlich beschuldigt. Es wurden falsche Beweise vorgebracht. Und unser Herr wurde zuletzt am Kreuz für unsere Sünde hingerichtet. Schau, Josef, er war im Hause Potiphars und alles, was er angefasst hat, das war gesegnet. Und sicherlich haben sich alle über ihn gefreut. Was für ein Segen es ist, Josef im Haus zu haben. Er ist so ein aufrichtiger Mann, ein fähiger Mann. Du kommst zu ihm und fragst ihn irgendwas und er gibt die Antwort. Und er kann es dir erklären. Gott hat ihm in allem Gelingen gegeben. Erinnerst du dich an unseren Herrn Jesus Christus, wie er in Jerusalem gefeiert wurde? Wie sie ihn zum König salben wollten. Herrsche über uns. Sie haben ihm gehört, sie sind ihm gefolgt. Sie haben die Wunder gesehen und haben ihn geehrt. Und viele haben auch geglaubt. Bis sie ihn verachtet, bespuckt und mit einer Dornenkrone gekrönt haben. Und ihn zuletzt an das Kreuz genagelt haben. Schau, Josef, er wurde verworfen, erniedrigt und erhöht und wurde so zum Retter seiner Brüder. Und unser Herr Jesus Christus, er wurde verworfen, gekreuzigt und erhöht und wurde so zum Retter seines Volkes. Ihr gedachtet, mir Böses zu tun. Gott aber gedachte, es gut zu machen. Josef, er ist der Schatten. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was für eine wunderbare Wahrheit. Schon hier im ersten Buch der Heiligen Schrift zu sehen, wie alles zu Christus weist, unserem herrlichen Erlöser. Lass uns still werden, wir möchten noch beten.